Kino oder Couch wird euch präsentiert von unserem Kinopartner Sinister.
In dieser Folge von Kino oder Couch unterhalten wir uns natürlich über den neuen Netflix-Hit Rentierbaby.
Außerdem sprechen wir über das Kinospektakel Chantal im Märchenland.
Und die FSK. Und es gibt Neuigkeiten zum ominösen 10. Film von Quentin Tarantino. Und zu einem eventuellen Frank Sinatra Biopic hochkarätig besetzt. All das jetzt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Kino oder Couch. Ich bin tatsächlich wieder zurück. Ich habe euch den Sonnenschein mitgebracht und euch vor allen Dingen weder für Victoria Beckham noch für Alexa Chung verlassen.
Und das hatte ich befürchtet, liebe Anja.
Wer ist denn nochmal Alexa Chung?
Alexa Chung ist ein britisches It-Girl-Model.
Ist sie nicht verheiratet mit Robert Pattinson? Nee.
Nein, nee, das ist nee. Suki Waterhouse.
Genau.
Okay. Sie sind auch noch nicht verheiratet, meines Wissens, aber sie erwarten jetzt ihr erstes Kind.
Sie haben schon bekommen.
Haben sie schon bekommen.
Ja.
Okay, das habe ich dann nicht mitbekommen. Aber verheiratet sind die nicht,
glaube ich. Nee, nicht, oder? Dass ich wüsste.
Aber Anja, ich freue mich wirklich sehr, dich wiederzusehen. Ich hatte befürchtet, wir würden dich an die britische Seite verlieren.
Ich hatte es ehrlich gesagt so gehofft, ne?
Dass sie dich adoptieren?
Ja, und ich dachte
Posh Spice.
Posh Spice, alle Beckhams, dass ich einfach Teil der Familie werde und dann den Sommer mit denen auf Elton Johns Yacht verbringe.
Oh, das wäre so geil gewesen, Steve.
Ey, was für eine geile Vorstellung gerade. Dass sie mich adoptieren und ich den Sommer auf Elton Johns Yacht. Ey, von allen Sachen, die ich mir gerade überlege, von den Beckhams adoptiert werden und auf Elton Johns Yacht den Sommer verbringen?
Ja, so ist es ja. Weil so ist das im Leben der Beckhams ja wirklich, dass sie mit Elton dann im Sommer.
Ja, ich glaube, der ist ganz cool. Und der singt dann den ganzen Tag Candle in the Wind.
Oh, toll, und ich singe mit.
Und dann bist du in Miami auch bei den Fußballspielen. Da hat er jetzt hier einen Fußballclub, der David. Ja. Und
aber wie ist denn Poschi so?
Ich kann leider wenig dazu sagen. Also ich hatte ja vorab...
Oder darfst du nichts dazu sagen?
Doch.
Achso, okay.
Aber ich hatte vorab ja schon einen Videocall mit ihr. Da haben wir ein Interview gemacht zu ihrer Kollektion, die sie mit dem spanischen Modeunternehmen gemeinsam kreiert hat. Und da muss ich sagen, war sie wirklich sehr, sehr nett. Sehr professionell nett auch. Aber... ich hatte bei ihr wirklich immer das Gefühl, wenn sie über die Familie spricht, dann taut sie auch auf. Und da, sie weiß auch genau, ne, welche Anekdoten sie dann gut und gerne erzählen kann und was dann irgendwie auch nett ist, so einen kleinen Glimpse von deren Privatleben irgendwie so preiszugeben. Und das fand ich wirklich richtig, richtig toll. Bei dem Event jetzt selber hat sie nicht gesprochen.
Wie?
Es war ganz weirdo. Wir waren ja an der Costa Brava. Es war traumhaftes Wetter. Bisschen windig, bisschen kalt, aber Sonnenschein, blauer Himmel, blaues Meer. Und das Lounge-Event war in so einer total imposanten Villa im 60er-Jahre-Bungalow-Style von so einem berühmten katalonischen Architekten. Und das war ein mega Anwesen. Man kam da irgendwie so einen steilen Weg runter, ging so eine Steintreppe runter und schaute direkt auf die Bucht. Dann ein Riesenpool im Garten, toller Rasen. Und da warteten wir eben auf ihre Ankunft. Dann kam sie auch irgendwann auf Krücken angehumpelt, weil sie ja immer noch den Fuß gebrochen hat.
Genau, genau.
Und dann stand sie vorne und hat Fotocall gemacht mit so den ganzen anderen Promis und Influencern, die da waren. So Emily Ratajkowski, Alexa Chung, Blanca Miro. So. Und dann humpelte sie irgendwann an uns vorbei, sagte aber auch jetzt nichts oder so, lächelte vielleicht, wenn man es wohlwollend.
Also sie hat dich nicht wiedererkannt aus dem
Leider
Video-Call.
Leider nicht. Und dann war sie auch erstmal wieder weg. Und dann sind wir irgendwann auf die Rückseite des Hauses gegangen, wo ein Riesenzelt aufgebaut war mit einer wahnsinnigen Dinner-Location da drin. Es war alles so im Swimmingpool-Style gehalten, weil das auch die Inspiration für die Kollektion war und so. Und wir haben uns schon gefragt, ob sie für das Dinner auch überhaupt anwesend sein wird oder ob das jetzt tatsächlich schon ihr Auftritt war. Und dann kam sie auch irgendwann rein und da gab es Applaus und dann setzte sie sich und dann gab es den ersten Gang. Und niemand hat was gesagt. Also sie hat keinen Ton irgendwie zu uns gesagt. Also muss, ne, sie kann sich ja einmal hinstellen und sagen, hallo.
Vielleicht hat sie das in ihrem Vertrag stehen. Die Anzahl der Worte schlägt sich dann auch in dem Paycheck wieder, den sie kriegt dafür.
Vielleicht. Der CEO des Unternehmens hat auch nichts gesagt.
Das finde ich jetzt weird.
Die PR hat auch nichts gesagt. Und ich dachte daran, was du von der
ja, das mache ich in Zukunft auch bei meinen Jobs.
Einfach nicht mehr sprechen.
Ja.
Mal gucken, wie viel du da noch gebucht wirst.
Gar nicht. Dann war es das.
Ja, aber das ist wie bei The Fall Guy, bei der Fall Guy-Premiere irgendwie. Da macht man so einen riesen Aufriss und ein riesen Event draus und hat Promis da. Und dann spricht niemand und man, ja.
Und es ist weirdo, weil dieses Event richtig Geld gekostet haben muss. Ne? Die haben also ungefähr 100 Leute aus aller Herren Länder eingeflogen, um an diesem Abend da zu sein. Und wie gesagt, auch mit der Location einfach ein mega Brett hingelegt. Ne? Und dann denkst du ja zumindest, dass irgendeiner, so der CEO des Unternehmens, Victoria Beckham, beide zusammen, die Kreativdirektorin des Modeunternehmens, die PR-Chefin des Modeunternehmens, irgendjemand sich einmal kurz dahinstellt und sagt, hallo, guten Abend, schön, dass ihr alle da seid, guten Appetit. Das hätte ja auch gereicht.
Ja, hätte auch.
Man gesagt, kurz, knackig.
So, ja, vor allen Dingen, der Punkt, was du gerade sagst, das muss richtig viel Schotter kosten bei den Namen, die du auch genannt hast. Weil eine Emily Ratajkowski oder auch eine Alexa Chung zu so einem Event zu bekommen, also die kommen nicht umsonst.
Ich habe nur so ein, weißt du, weil ich das letzte Mal die Emily gesehen hat in so einem DJ-Film mit Zac Efron. Habt ihr den mal gesehen?
Nein.
Den habe ich gesehen, ja.
Der ist so völlig absurd. Der ist völlig absurd.
Der war aber nicht ganz scheiße. Irgendwie war der nicht ganz scheiße.
Genau, und da ist der Haupt-DJ ist der Sohn von Kevin Costners Yellowstone, der immer auf die Mütze kriegt von allen. Der Buchhalter.
Ja, stimmt, genau. Genau, ja. Wie heißt denn der nochmal?
DJ is my life. Ja, okay, aber also ich freue mich ja, Anja, dass du wieder da bist, trotz dieser bizarren Erfahrung. Also, ein spannendes Event. Irgendwann nimmst du uns hoffentlich beide mal mit. Aber ich finde es absurd, dass da keiner was sagt.
Aber ganz kurz nochmal, Anja, für unsere Redaktionsplanung auch. Ja, also, du warst jetzt wie lange da?
3 Tage.
3 Tage für Abendessen. Und was gab es tagsüber noch? Programm irgendwie? Ja, oder? Aber Victoria ist nirgendwo mehr aufgetaucht.
Nee. Und das, also der dritte Tag war quasi Rückreisetag. Mhm. Und,
ja. Aber da seid ihr natürlich nicht früh geflogen, sondern mittags, damit ihr noch schön frühstücken könnt am Pool und so, ne?
Ja, zu einer humanen Uhrzeit, sage ich mal.
Humane aber, Uhrzeit, genau. 2 Uhr nachmittags.
Nee, wir sind um 11 Uhr geschattelt.
Nee, Alter. Mhm. 11 Uhr.
Ja, wieso? Das ist doch eine normale Reise.
Ja, du warst ja auch auf so einer komischen Madeira-Mabea.
Ich war in Mabea, war ich, ja.
Guck mal.
Ja, auch für die Grazia. Aber da muss ich jetzt sagen, irgendwie, und jetzt Mitleid von allen bitte mal. Und mein Hinflug war morgens um 6.15 Uhr.
Oh, schrecklich.
Oh.
6.15 Uhr. Ich musste um 3 Uhr aufstehen.
Warte mal, ich musste die Tränen
noch aus
den Augen
aufgeben musste und so weiter.
Ich habe volles Mitgefühl mit dir, Tim.
Oh, es tut mir so leid.
Steven ist so ein Early Bird, weißt du?
Nee.
Der braucht nur 3 Stunden Schlaf.
Ey, nein. Mit Flügen und so einem Quatsch und Reise, Anreise und Abreise und Bahnfahren und hier und da. Da könnt ihr mir mit nix kommen. Da werde ich niemals Mitleid mit euch haben. Das weiß Timmy auch. Aber ansonsten, Madeira, Mabea, Costa Blanca, Costa Brava, wo immer ihr wart. Ich freue mich, dass ihr da seid, weil wir haben ein paar spannende Themen. Wir wollen als erstes über eine Serie sprechen, die Timmy gestern in die Runde geschmissen hat, die für Furore sorgt, die wir alle nicht gefunden haben, weil der Titel so absurd ist. Und dann gefunden haben.
Ja, und ich habe sie auch erstmal nicht gefunden, weil irgendjemand, ich weiß nicht, wer es genau gewesen ist, bei mir in der Alterseinstellung bei Netflix Filme nur bis 16 Jahre eingestellt.
Ja, aber
Filme,
das kann ich bis verstehen. 16 Jahre, du bist sehr ängstlich.
Das stimmt. Warst du an meiner Fernbedienung zu Gang, oder? Und hast da...
Ja. Manchmal tue ich Dinge, da weißt du gar nicht. Du wunderst, du kommst nach Hause und sagst, der Schrank stand doch aber... Letztes Mal noch rechts. Wer hat denn meine Kekse gegessen? Jetzt kommt's raus. Auch schöne Überleitung zur Serie. Ja. Zu Rentierbaby.
Ja, genau. Wir wollen über Rentierbaby sprechen. Eine Serie, die ab 18 erst freigegeben ist.
Und zu Recht.
Findest du?
Zu Recht. Leute, zu Recht. Aber erzähl mal, worum es geht.
Ja, vielleicht erstmal auch für Leute, vielleicht, die das Ding jetzt suchen und Probleme haben, das zu suchen. Netflix hat das in der Kategorie Comedy abgespeichert oder abgelegt. Was finde ich leider, auch wenn das paar witzige Momente zwischendurch hat, aber 0,0 Sinn macht, das Ding da reinzupacken.
Ja. Und Rentier wird nicht mit H geschrieben. Vielleicht auch für alle, die es dann suchen.
Scheiße, der hat irgendwelche Kameras bei mir zu Hause. Irgendwie hat das. Okay, gut. Also lass uns einmal ganz kurz für alle nochmal zusammenfassen, worum es bei Rentier geht, für alle, die es noch nicht gesehen haben. Es geht um die Geschichte von einem Mann, gespielt von Richard Gett. Und es ist die wahre Geschichte von Richard Gett. Also Richard Gett spielt nicht nur die Hauptrolle in dieser Serie, er hat auch das Drehbuch geschrieben und
produziert.
Auch das Ding mitproduziert. Und es ist seine Geschichte und erzählt von seinen Problemen, die er mit einem weiblichen Stalker über Jahre gehabt
Stalkerin.
Hat. Einer weiblichen Stalkerin gehabt hat. Es ist eine, also ich will gar nicht jetzt so viel mehr erzählen, weil ich glaube, dann spoilern wir zu viel. Es ist eine sehr bewegende Geschichte. Also mich hat das Ding wirklich richtig komplett gepackt. Ich hätte ich nur diesen Titel am Anfang gehört, wäre ich nicht drauf gekommen, es mir anzugucken. Aber ich hatte dann über Freunde und gehört, dass man sich das unbedingt anschauen soll, dass das wirklich eine großartige Serie ist. Und ich muss all denen, die das getan haben, ein großes Dankeschön sagen, weil die Serie wirklich, ich finde sie echt mega. Und sie hat mich so gefesselt. Ihr habt auch reingeguckt, oder?
Ja, und gefesselt ist das richtige Stichwort, ne? Ich habe das in einem durchgeguckt. Ich habe nicht einmal auf die Uhr geschaut. Ich bin nullmal zur Toilette gegangen zwischendrin. Ich saß einfach wie gebannt vom Fernseher. Und es ist ja auch so toll gemacht, weil man das Gefühl hat, man unterhält sich so mit ihm. Also er erzählt ja quasi seine Geschichte, auch mit den Off-Kommentaren. Und das ist einfach so packend, auch wie das aufgebaut und strukturiert ist, so dass wann immer man sich dann eine Frage stellt, warum macht er jetzt nicht dies oder das? Oder warum wehrt er sich jetzt nicht auf die und die Art und Weise? Dann kommt immer seine Erklärung auch hinten dran. Und ich finde, das ist so wahnsinnig reflektiert auch und so ehrlich. Und er ist auch so schonungslos mit sich selbst.
Das ist, danke, Anja. Ich hätte es wirklich nicht besser sagen können. Irgendwie so schonungslos mit sich selbst. Und ich finde es eine so mutige Serie, wie jemand wie Richard Gett diese Geschichte von sich selbst so erzählen kann. Ich glaube, ich würde es nicht erzählen. Weil in dieser Serie muss man auch sagen, es gibt ja einige Stalker-Stalkerinnen-Serien und Filme mittlerweile. Und die laufen auch, glaube ich, alle. Also irgendwie ist es eine Thematik, die die Leute irgendwie packt. Und die auch dieses Ding ist ja brutal erfolgreich. Was das Besondere an dieser Serie ist, finde ich, dass sie mit der Opfer-Täter-Rolle sehr indifferent ist. Also natürlich ist diese Stalkerin eine Person, die Täterin ist, aber sie ist zugleich auch Opfer. Und auch Richard Gett in der Rolle des Opfers eigentlich kann da auch irgendwie nicht loslassen. Also er ist selbst irgendwie, also man hat ganz häufig in dieser Serie Momente, wo ich denke so, nun musst du dich auch anders verhalten. Jetzt musst du auch gucken, dass du Abstand von dieser Person bekommst, wo sie eigentlich schon Abstand von ihm nimmt, aber dann er doch nochmal irgendwie Interesse auch irgendwie an ihr bekundet und dadurch auch wieder das Interesse von ihr dann wieder befeuert. Und diese Darstellung, auch mit all den Fehlern, die er gemacht hat und alles, was ihm passiert, und wir wollen jetzt wirklich nicht so viel erzählen, es passieren wirklich schlimme Dinge mit ihm, dann im weiteren Verlauf der Serie, wo ich wirklich gedacht habe, oh, ey, würde ich so eine Geschichte von mir erzählen wollen? Ich finde das wirklich sehr bewundernswert.
Ja, ich finde, ich muss ganz ehrlich sagen, weil du eben die FSK angesprochen hast, ich finde die Serie total verstörend. Ich finde, also ich habe mir das angeguckt und ich habe wirklich, mich hat das nicht losgelassen. Ne? Also ich habe da so drüber nachgedacht, weil dieses Thema Stalking ist ja vor allen Dingen rechtlich und juristisch eine große graue Zone. Ne? Und ich kenne ja nun wirklich genügend Kolleginnen und Kollegen, denen Dinge in dieser Art und Weise passiert sind. Also das fängt ja an von Fußfetischisten, die anfangen, Kollegen zu schreiben, schick mir bitte Bilder von deinen Füßen oder schick mir, und ich gehe da jetzt nicht ins Detail, noch ganz andere Sachen zu. Oder diese Art und Weise dieser Übergriffigkeit durch Social Media, diese Dickpics und dieser ganze Kram. Und es ist wirklich verstörend, was Leute auf einen projizieren. Ich finde, du hast es super erzählt. Ich finde, aber vor allen Dingen die Jessica Gunning, die Martha Scott spielt, so unfassbar, weil dieser Wahn, ne? Also zeitweise, wie die Serie losgeht, können wir ja kurz drüber sprechen. Und man kann auch verstehen, warum dann Donnie Dunn, also Richard Gads Figur, sozusagen Mitleid mit ihr hat, weil sie da wirklich sitzt wie so ein armer Schluck, so ein Schluck Wasser in der Kurve und er will nur helfen.
Und nur nett sein.
Genau. Und daraus und das, was du gerade gesagt hast, dieses so, wie gehe ich zu weit? Und dann hat er doch dieses Helfersyndrom und dann interessiert sie ihn doch. Ne? Also es gibt ja so eine Schlüsselszene vor allen Dingen am Ende von Folge 1, wo er ja sozusagen das Schneeballsystem weiter am Rollen hält. Und ich finde es beängstigend und ich finde, es ist, wie gesagt, diese Grauzone. Also auch, wann ist es gefährlich? Ne? Das ist ja so wie, und ich gehe da jetzt nicht näher drauf ein, ein alter Kollege von mir hat eine ganz, ganz schlimme Stalking-Geschichte gehabt und die Polizei ihm dann auch wirklich gesagt hat, wir können nichts machen, erst wenn jemand verletzt wird.
Ja, Wahnsinn, ne? Oder?
Oder so nach dem Motto, wo dann auch gesagt wurde, das heißt, wenn jemand verletzt wird oder sogar stirbt, dann können sie rechtlich erst was machen, wo du sagst, das ist doch völlig absurd. Oder diese Bannzonen von, sie dürfen sich ihre Familie auf 150 Meter nehmen. Wie häufig hast du das gelesen, dass eine Frau sich trennt von ihrem Mann? Das ist ja leider Gottes wieder sehr männlich besetzt, sich trennt. Vor Gericht der Beschluss kommt, er darf sich auf 250 Meter in der Familie nicht nennen und dann bringt er sie um. Wo du auch sagst, wie funktioniert das? Und ich finde, das zeigt die Serie so unfassbar.
Das hat Richard Gett jetzt auch in den Interviews, die er gegeben hat, hat das auch nochmal bestätigt, dass er, wie schwierig es für ihn war, in diesem ganzen Prozess auch Unterstützung von der Polizei zu bekommen. Also der O-Ton von ihm war irgendwie, ich wurde beschimpft, weil ich die Polizei wegen Belästigung belästigt habe.
Ja, und er hat es ja auch dahingehend tatsächlich schwerer als Mann, denn der eine Officer sagt ja auch zu ihm in einer Szene, dass es andersrum halt schon ein physisches Ungleichgewicht gäbe, weswegen man eine Frau eher schützen würde als jetzt einen Mann vor einer Frau. Ja, weil man einfach denkt, der kann sich notfalls halt irgendwie auch noch körperlich wehren. Aber wenn eine Frau ähnliche Nachrichten von einem Mann bekommen würde, dann ne, wäre das halt auch aus Polizeisicht nochmal was anderes.
Ja, wobei das ja auch ein Punkt bei der Serie ist, was meines Wissens so ein Novum ist, dass wir jetzt wirklich so diese Täter-Opfer-Rolle verschoben haben, indem sie, dass der Mann gestalkt wird und nicht die Frau. Ne? Und finde ich auch einen hochspannenden Bereich. Also es gibt ja auch Männer, die von ihren Ehefrauen verprügelt werden. Ist auch irgendwie so ein Tabuthema immer noch, aber das kommt ja doch offenbar laut Polizei-Infos häufiger vor, dass es da auch dann am Ende auch zu Anzeigen kommt und als man immer glauben kann. Ja.
Ich finde es gut, dass es eine FSK 18 hat, weil ich finde es schon echt verstörend, was da passiert und wie extrem das auch mit deiner Psyche umgeht. Also ich finde, also da kommen wir auch gleich nochmal zum anderen Thema bei der FSK, aber ich finde es gut, dass die FSK sagt, das ist ein Thema, das vielleicht ein Teenager in der Dimension gar nicht verarbeiten kann, weil ich als erwachsener Mensch habe schon Probleme damit, das richtig einzuordnen. Also vor allen Dingen lässt mich das nicht los. Also jetzt, gestern Abend konnte ich nicht schlafen, weil ich über diese Person und die Situation nachgedacht habe. Jetzt reden wir drüber und ich merke einfach, wie sehr mich das immer noch total berührt, ne? Also
und das,
mitzieht.
Ja, und das ist doch wirklich der beste Beweis dafür, dass man was geguckt hat, was wirklich klasse hat.
Ja.
Ja? Also wenn eine Serie oder ein Film einen so beschäftigt irgendwie, dass man nicht einfach einschlafen kann oder das nicht einfach so Kino oder auf der Couch lassen kann.
Und vielleicht auch nochmal, weil alle immer, das ist ja eine Diskussion, die man ständig führt, die FSK. Also hier geht's auch um sexuelle Gewalt.
Ja.
Ne? Sagen wir auch schon mal. Aber es geht jetzt nicht um Blutvergießen und Brutalität, sondern ich finde, die Aufgabe der FSK muss es meiner Ansicht nach sein, einzuschätzen, wer kann das gucken und verarbeiten und für wen ist es nichts? Das ist ja häufig ein Problem, ne? Welche Filme eine FSK 0 kriegen. FSK 0 ist eigentlich auch totaler Bullshit. Eine FSK 6, FSK 12. Mhm. Aber ich finde, in diesem Fall, finde ich, ist die FSK 18 total angebracht.
Ja, und ich finde auch gut, dass es vor manchen Folgen auch Content-Warnungen gibt, ja, ne? Dass da nochmal drauf hingewiesen wird, dass da triggernde Szenen drin enthalten sein könnten, so für Menschen, die Ähnliches erfahren haben.
Aber was ich jetzt gerade gelesen habe, noch was ich wirklich echt auch verstörend finde, ist, was so eine Serie denn wiederum mit den Zuschauern dann oder mit einigen Zuschauern macht, weil ja, vor allen Dingen in Großbritannien jetzt sich wohl ja, viele Leute unterwegs sind und nach den echten Personen suchen.
Oh. Ja, die also, ne? Daily Mail zum
genau,
Beispiel.
Es gibt, ne? Genau, es gibt ja, man weiß, es ist die Geschichte von Richard Gett. Und wenn man dessen Bio ein bisschen nachverfolgt und guckt, irgendwie, was hat er wann wo gemacht, dann könnte man vielleicht darauf schließen, welche Personen die sind, die ihn missbraucht haben. Also das können wir, glaube ich, auch sagen, jetzt ohne was zu spoilern. Es gibt die Stalkerin auf der einen Seite und es gibt einen einflussreichen Filmproduzenten, Autoren noch, der ihn ja sexuell missbraucht hat, mehrfach. Und da ist es jetzt im Internet ja so eine richtige Hexenjagd jetzt losgegangen, dass Leute danach suchen, wer sind denn die wahren Menschen, die das Richard Gett angetan haben und dort ihre eigenen Schlüsse, ohne wirkliche Beweise, ihre eigenen Schlüsse treffen und diese Familien und diese Leute oder die Leute und deren Familien bedrängen. Das muss man sich mal reinziehen. Dass du auf einmal bist, du hast nichts getan, aber du bist auf einmal in so einem Verdachtsfall drin. Und da musste ich nochmal dran denken, wir haben vor ein paar Wochen, Steven, da warst du nicht da, da haben Anja und ich drüber gesprochen, über Rebecca Ferguson, die ja auch gesagt hat, dass sie am Set von einem A-Lister nicht gut behandelt worden ist von einem.
Nee, da war ich dabei.
Warst du dabei?
Ja. Hast du mich wieder vergessen.
Ja, aber ich habe nur Augen für Anja. und da hatte ich damals ja auch schon gesagt, dass ich bin mit der Rebecca Ferguson Nummer auch nicht so richtig 100% Chico, weil ganz viele andere Leute, die nichts Schlimmes getan haben, mit in einen Verdachtsbereich reingezogen werden, weil sie ja nicht explizit gesagt hat, dieser Superstar hat mich an dem und dem Filmset schlecht behandelt, sondern sie hat nur gesagt, das ist passiert und so habe ich mich gewehrt. Ein, zwei Namen hat sie genannt, die sie rausgenommen hat, aber da waren dann ja eine ganze Reihe von Leuten, die wo auch im Internet drüber gerätselt worden ist, war das Jake Gyllenhaal, war das Michael Fassbender, wer war es denn oder The Rock Dwayne Johnson, mit dem sie gedreht hat, wer hat sie denn schlecht behandelt? Und das finde ich so, das finde ich schwierig. Also,
ja, aber ich finde, das ist auch ein bisschen Schuld des Publikums und auch der Presse. Jetzt nicht bei Rebecca Ferguson, ne? Aber bei Reindeer Baby, finde ich, hat er kein bisschen dazu beigetragen, irgendjemanden auf irgendwen zu hetzen. So, denn ich finde, gerade wie er sein Verhältnis zu seiner Stalkerin darstellt, das ist eben total schonungslos mit sich selbst auch ins Gericht gegangen. Mhm. Ne? Und dass es halt eine emotionale Co-Abhängigkeit auch ist, die da entsteht. Und ich finde auch, wie er über seinen Missbrauch spricht, zeigt ja auch halt seine ganze innere Verletzung und welche psychischen Schäden da irgendwie entstehen und welche Muster eben entwickelt werden, dass er sich daraus auch nicht so leicht befreien kann. Und dass er ja quasi fast auch eine Bindung zu seinem missbrauchenden aufbaut.
Konterpart, genau.
Genau. Und er sagt ja auch selber, also Richard Gett, über seine Stalkerin, dass er nicht genug betonen kann, wie sehr sie auch Opfer ist. Und das fand ich auch total gut, dass immer wieder gesagt wurde, sie ist halt psychisch krank. Es ist eine Erkrankung. Es ist keine Böswilligkeit oder irgendwie Mordlust oder was weiß ich, was man ihr da irgendwie zuschreiben könnte, sondern sie ist einfach krank. Und ich finde, das wird wirklich gut dargestellt, dass man eben nicht denkt, ich hätte jetzt überhaupt nicht das Bedürfnis gehabt zu wissen, wer die echten Leute sind, weil ich auch so bei ihm bin und er das so eindringlich schildert und mich das so erschüttert hat, dass ich denke so, mir geht's um ihn und wie er damit umgegangen ist und ich muss jetzt nicht irgendwie so Side-Effects da.
Nee, das ist bei mir genauso. Und ich bin auch so sehr bei ihr, bei der Martha Scott, so heißt ja die Stalkerin in der Serie, gespielt von Jessica Gunning. Und die spielt das so großartig, dass mich auch, wie gesagt, ich war so gefesselt von dieser Darstellung. Von
wir haben es schon vor 20 Minuten drüber gesprochen.
Ich weiß, aber das muss man nochmal wiederholen.
Man kann es nicht auf den
weil ich auch sagen. Wirklich, ja, nee, und das für alle Leute, die es noch nicht gesehen haben, nochmal vielleicht so bitte. Ich habe zwischenzeitlich wirklich vor dieser Person Angst gehabt. Also ich finde die so verstörend, weil sie auf der einen Seite so. Und das ist auch so toll gespielt, man so nachempfinden kann, dass man Mitleid mit der auch hat.
Voll.
Und dann auf einmal macht es klack und die zeigt ein Gesicht, wo ich so, oh, wenn die jetzt hier reinkommen würde, ich glaube, ich würde aus dem Fenster hüpfen.
Ja. Und andersrum genauso, ne? Erst schaudert sie dich und macht einem mega, mega Angst. Und im nächsten Moment denkt man dann auch wieder, auch du armes Ding.
Ja, und vor allen Dingen, du hast es schon auch angesprochen, Timmy, das mit der Physis, ne? Also ich habe das Gefühl, in jeder Szene ist er ihr komplett unterlegen. Also er hat überhaupt gar keine Chance. Und ich glaube, das ist dann eben auch noch zusätzlich spannend, wie sehr sie ihn in dieses Spinnennetz ja reinzieht, ne? Und er sich gar nicht selber raus befreien kann. Und er ja immer, und das darum geht es ja auch, immer eigentlich fast die falsche Entscheidung trifft. Und du sitzt immer und sagst so, warum machst du das? Und er macht es trotzdem. Aber man trotzdem, was Anja auch sagte, diese Verzweiflung spürt in ihm. Und das ist so gut, es ist kein Schwarz oder Weiß. Es ist kein, doch Täter und Opfer, aber man sieht schon, wie die miteinander eher vermengt sind und wie die Abhängigkeit da auch steht. Also wie gesagt, eine Wahnsinnsserie, verstörend, hart, unfassbar, dass er das selber geschrieben hat. Und auch nochmal am Ende sehe ich genauso wie Anja. Es gibt keine Aufforderung in irgendeiner Art und Weise, dass man jetzt die wahren Protagonisten finden muss. Und ich sehe es auch so ein bisschen mit Rebecca Ferguson so. Ich kann verstehen, und jetzt auch im Nachgang mit dem Harvey Weinstein-Prozess, der jetzt nochmal neu aufgerollt wird, obwohl ja also ganz klar Tatsachen geschaffen wurden, warum er verurteilt wurde, denke ich auch immer so, hat sie Angst, Rebecca Ferguson? Also sie ist ja auch ein Star. Also kann sie sich das leisten? Ich glaube, sie kann es sich leisten, weil sie in so vielen Filmen mitspielt und Franchises dabei ist, dass ihr da kein Karriereknick entstehen würde. Aber ist es richtig, etwas so rauszuposaunen, ohne etwas zu sagen? Weil das ist dann die Art und Weise, in der du provozierst, dass die Leute jetzt Nachforschung anstellen. Es tut Rentier Baby nicht. Na, aber sie macht es. Sie sagt, ich hatte einen A-Lister, der hat mich gestalkt und in irgendeiner Art und Weise psychisch missbraucht. Klar gehen die jetzt alle Filme durch.
Genau.
Ne? Und da musst du entweder konsequent sagen, er war's, Bub, du musst damit dealen, dann kann er dazu was sagen. Oder du sagst es halt nicht. Aber ich finde es gut, dass sie sagt. Aber Wahnsinn. Also ihr habt die beide schon durchgeguckt. Ich habe sie noch nicht durchgeguckt, weil mich macht die echt fertig, die Serie. Und vor allen Dingen, du hast es vorhin angesprochen, das haben wir auch diskutiert zu Hause, ne? Ein männlicher Stalker endet immer in physischer Gewalt. Ne? Also das ist ja die Leute, die einsteigen bei Taylor Swift und sowas und in ihrem Bett schlafen, das ist immer am Ende irgendwie physisch. Das hier ist so psychisch und fast noch schlimmer. Ne? Also was heißt fast noch schlimmer? Entschuldigt. Beides schlimm, aber dieser psychologische Aspekt, das ist
ja, und was ich halt spannend finde, ist dadurch, dass es ist ja eine weibliche Stalkerin, aber das hat man ja zum Beispiel bei Eine verhängnisvolle Affäre oder sowas hat man das ja auch gehabt. Aber bei denen geht es ja nicht unmittelbar um Sex, sondern es ist ja halt wirklich irgendwie sowas, was auf einer emotionalen, psychologischen Ebene irgendwie stattfindet. Und das fand ich irgendwie auch so einen interessanten Aspekt einfach, ne? Dass es nicht so dieses klassische Ding ist, ein Mann steht auf eine Frau und will ihr nachjagen oder eine Frau steht auf einen Mann und es dreht sich alles um diese sexuelle Komponente, sondern dass das halt wirklich noch mal viel vielschichtiger ist.
Ja, 7x30 Minuten sind es, ne?
Ja.
7x30 Minuten.
Wenn man es aushält, in einem durchgucken.
Genau. Und von uns allen dreien Daumen hoch.
Auch, weil der Soundtrack so toll ist. Und deswegen packe ich nämlich noch zwei Songs auf die Liste. Einmal Happy Together von The Turtles.
Oh ja.
Und Tonight the Streets Are Ours von Richard Hawley.
Sehr gut. Tut unser Playlist gut. Die muss noch immer ein bisschen gefüllt werden.
Ja. Aber denk dran, geile Songs, aber in dem Kontext sind die für mich jetzt für immer versaut.
Also, aber Anja und ich haben Rentier Baby durchgeguckt, du noch nicht. Dafür hast du eine andere Serie durchgeguckt, Steven, über die wir noch mal kurz sprechen wollten.
Ach so, ja, ich habe Fallout. Nachdem wir drüber gesprochen haben, habe ich Fallout zu Ende geguckt. Nach wie vor kann ich sagen, visuell ist das toll. Es ist nicht meine Serie. Bumm aus. Ich habe sie mir angeguckt. Aber sie hat mich nicht abgeholt, sodass ich gesagt habe, das ist für mich das Geilste. Aber das ist ja rein mein Geschmack. Machart toll, sicherlich ganz nah am Videospiel, aber das ist nicht mein Ding.
In gewisser Weise verstehe ich das sogar. Ne? Und das ist ja halt manchmal so, ist man gecatcht irgendwie von Charakteren, obwohl es so gar nicht das eigene Ding ist. Und manchmal ist halt, obwohl man das grundsätzlich interessant findet, das irgendwie so überhaupt nichts für einen.
Ich wollte es gut finden. Aber es hat nicht, der Funke ist nicht übergesprungen. Aber es ist ja manchmal so.
Können wir nicht ändern.
Nee, aber macht ja nichts. Aber du hast sie mir letzten Mal auf jeden Fall und Anja ja auch im Vorwege, ihr seid ja begeisterte Fans davon, ihr habt mir das ja auf jeden Fall schmackhaft gemacht, wieder nachdem ich mich durch die ersten beiden Folgen ein bisschen mehr gequält habe, als ich mir das gewünscht habe. Und normalerweise ist so, ich hätte sie mir nicht zu Ende angeguckt, weil dafür gibt es einfach zu viele Serien und Filme da draußen. Aber ich habe es dann gemacht.
Das ist sehr tapfer.
Ja, wirklich. Tapfer. Tapfer ist es, auf jeden Fall. Ja, ich war, weil wir eben das FSK-Thema angesprochen haben, ich war Freitag im Kino, einer der erfolgreichsten deutschen Filme seit langer Zeit, Chantal im Märchenland. Ich glaube, knapp 2,3, 2,4 Millionen Zuschauer, der erfolgreichste deutsche Film seit der Pandemie. Großer Kinostart, erfolgreicher als Barbie, hast du von gesagt?
Genau, einen erfolgreichen Start als Barbie.
Genau, den habe ich mir im Kino angeguckt und ich habe ja damals alle Fuck You Goethe-Premieren, glaube ich, gemacht. Habe ich alle moderiert? Ja, habe ich alle. Die haben ja auch Elias Mbarek zum Superstar gemacht, Caroline Herfurth mitgespielt, Sandra Hüller war ja auch in einem zu sehen. Riesig erfolgreich, die ersten beiden 7 Millionen.
Die ersten beiden knapp über 7 Millionen und der dritte Teil dann 6,5 Millionen. Also immer noch, man muss einfach für einen deutschen Film, alles was für einen deutschen Film über 1 Million ist, ist eine gigantische Zahl schon mal. Und 6 Millionen ist immer noch riesig.
Borat Daktekin hat den wieder geschrieben und also, Jella Haase ist eine absolute Macht. Ne? Die spielt diese Chantal, das ist wirklich unfassbar. Gisem Emre, auch ganz, ganz toll als ihr sozusagen kongenialer Sidekick. Die Geschichte, kurz für alle die, die den Film noch nicht gesehen haben, sie sind mittlerweile aus der Schule raus und Chantal will große Influencerin werden, aber kriegt das nicht gebacken und will unbedingt bei so einem Contest mitmachen, weil sie Micro-Influencerin werden könnte. Und dann kommen sie auf einem Trödelmarkt in einer Schule an einen Zauberspiegel und werden in eine Märchenwelt gezogen. Und die stellen die beiden auf den Kopf. Chantal hat immer noch, also beide kommen dahin, Gisem und Jella Haase. Und und sie hat immer noch im Kopf, dass sie Influencerin werden will und will da diesen so ein Wahnsinns-Ding drehen mit den Prinzen und Pipapo. Auf jeden Fall geht's alles kapeister. Und am Ende gibt's dann doch eine Art Happy End. Aber dabei sind auch Nora Tschirner, Elias Mbarek taucht wieder auf. Und
Frederik Lau, glaube ich.
Freddy Lau ist dabei. Bin ich jetzt doof?
Ja, das bist du.
Nein, ja, bin ich.
Unsere, jetzt nichts Neues.
Unsere kongeniale Partnerin von Kino oder Couch am Anfang, mit der wir auch ganz viel gedreht haben. Maria Erich,
ja,
ist genau. Ebenfalls dabei. Und ich muss sagen, also Machart wunderbar. Ich finde, die spielen, Max von der Grüm ist auch dabei, die spielen wirklich alle an die Wand. Und ich kann auch verstehen, warum dieser Film so einen Erfolg hat. Aber die Art und Weise der Sprache, entweder bin ich völlig zu alt, zu spießig, zu konservativ. Das ist echt anstrengend, ne? Wenn das Wort Fotze halt extrem viel fällt, das Wort Ficken extrem viel fällt, diese ganzen sexuellen Anspielungen, das ist der Humor, das haben wir auch, kennen wir auch noch vor allen Dingen aus dem dritten Fuck You Goethe-Teil und hat ja auch eine große Fanbase und man sieht ja auch, wie viele Leute ins Kino strömen. Mich hat es teilweise einfach überhaupt gar nicht gecatcht.
Ich glaube, das klingt jetzt für viele Leute so spießig, wenn du das sagst, irgendwie, aber ich würde, was heißt, einen Schritt weitergehen. Ich kann den Erfolg mittlerweile nicht mehr so richtig verstehen, weil mich dieser Humor, diese Form des Humors echt langweilt. Also, aber das ist vielleicht allgemein, das muss man einfach sagen, ich will da jetzt auch niemandem zu nahe treten, Leute haben unterschiedliche Geschmäcker. Die haben unterschiedlichen Humoransatz. Mein Problem ist allgemein mit der deutschen Comedy-Szene oder deutschen Komödien auch. Ich kann mich an keine gute deutsche Komödie erinnern in den letzten Jahren. Und ich habe ein großes Problem mit der deutschen Comedy-Szene auch. Auch so eine Sendung wie LOL, hier Last Born Laughing bei Amazon, ist ja echt super erfolgreich. Ich habe das wieder versucht, mir die aktuelle Staffel anzugucken, wie ich bin dann nach 2 Folgen ausgestiegen, weil ich wirklich nicht einmal gelacht habe. Aber das ist vielleicht auch ein Tim-Problem, dass ich einen anderen Humor habe, aber mich catcht das...
Du bist der Junge, der sein Lachen verkauft.
Ja, wirklich, Tim Thaler. Mich catcht das überhaupt nicht. Und das ist jetzt hier bei Chantal im Märchenland, ist halt noch mehr dieser obszöne Digger-Humor, irgendwie, den ich irgendwie so platt finde. Und
entschuldige, wenn ich dich da unterbreche. Das ist nicht die ganze Zeit, ne? Es sind nur zwischendurch so Passagen, also da geht's dann auch um gleichgeschlechtliche Liebe im Märchenland, dass das halt nicht geht und sowas. Da sind schon Sachen drin, die echt gut sind. Mich stört, also ich sag's mal anders. Für mich braucht dieser Film das Ficken und Fotze nicht. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das braucht er nicht.
Ja.
Also weil der Film ist so durch die Figur Chantal, durch die ganzen Sidekicks so gut. Auch eine Nora Tschirner als Hexe ist super. Ein Freddy Lau als dieser patriarchische Ritter, der die Rechte den Märchenprinzessinnen abspricht. Alexandra Maria Lara taucht dann auch noch auf. Das ist total gut. Für mich braucht es diese Art von Sprech nicht. Mhm. Also weil ich finde, er macht den Film kleiner, als er ist. Und dazu muss ich ganz kurz sagen, ich habe dann auch an diesem Wochenende das 22 Jump Street geguckt mit Jonah Hill und Channing Tatum. Ey, ganz im Ernst, der hat auch eine FSK 12 und da gibt es eine Szene, in der wacht Jonah Hill mit einer attraktiven Mitstudentin auf. Es geht ja da darum, dass sie sozusagen ein College infiltrieren, um aufzudecken, wer da mit harten Drogen dealt. Und er wacht auf und die Mitbewohnerin sitzt daneben und hält so einen Monolog über ihn, wie er Sex gemacht hat. Und das ist so flach, also so blöd und flach, dass ich gesagt habe, liebe FSK, worauf guckt ihr denn dann? Also wenn das eine FSK 12 ist, flach, Fäkalhumor, nur so, ich nehme die Worte einfach nicht nochmal in den Mund, nur so ein Scheiß, dann denke ich so, Alter, setz das doch auf eine 16. Was soll ein 12-Jähriger mit so einem Kack anfangen? Ganz im Ernst, da habe ich mich richtig geärgert. Und dann nochmal zu Chantal im Märchenland. Dieser Film braucht diese Sprache nicht. Bumm, aus, Schluss.
Ich finde, das ist ein Problem von deutschen Komödien. Also ich glaube, unser Volk ist einfach grundsätzlich nicht sonderlich witzig. Und
doch, das ist eine der Tugenden, die uns Deutschen zugeschrieben werden.
Das wollte ich jetzt auch gerade sagen irgendwie.
Das war witzig auf jeden Fall jetzt. Nee, aber dass eben dann ganz viel über diese Fäkalsprache geschoben wird, ne, dass alle da sich dann so auf die Schenkel hauen und das irgendwie so lustig finden, ne, und dass deswegen irgendwie auch ja selten darauf verzichtet wird, ne, und was du gerade gesagt hast mit der FSK, ich habe mal nachgeguckt, was so deren Richtlinien sind, ne? Und die sagen, und deswegen hast du da total einen Punkt, dass 12- bis 15-Jährige sich in der Pubertät befinden, einer Phase der Selbstfindung, die mit großer Unsicherheit und Verletzbarkeit verbunden ist. Und auch wenn gerade eine Identifikation mit einem Helden oder einer Heldin da ist, deren Rollenmuster durch antisoziales, destruktives oder gewalttätiges Verhalten geprägt ist, ne? Bildet das quasi ein Gefährdungspotenzial ab. Und das ist ja eigentlich bei auch so einer sehr derben, verrohenden Sprache schon auch der Fall.
Ja, vor allen Dingen, also es gibt dann ja, also ich sehe es genauso wie du. Also ich habe Bora schon häufig getroffen, ne? Und ich finde, Bora ist ein extrem smarter Drehbuchautor. Und er ist ja auch ein sehr erfolgreicher Regisseur. An der Stelle, wie gesagt, der Film braucht es nicht. Und ich finde, er macht ihn genau das, was du vorhin auch gesagt hast. Er macht ihn für mich dann zu so einem Film, wo ich dann sage, warum? Also ich gehe dann raus und sage so, da sind so viele geile Ansätze dabei. Ich finde ihn auch gut umgesetzt. Und was da passiert? Und ich finde vor allen Dingen die Figuren gut, ne? Also Chantal ist nun mal so eine blöde, ne? Also das startet, wie sie sich mit Sekundenkleber so ein Tutorial macht und sich die Oberlippe und die Unterlippe ans Kinn klebt, ne? Um so Schmolllippen zu kriegen. Es ist so witzig, weil dann kleben ihre Hände mit Sekundenkleber fest, sie kriegt das nicht mehr ab. Ist einfach total geil. Aber ne, egal. Aber wie gesagt, ich frage mich da zeitweise und 22 Jump Street hat mich dann noch mehr aufgeregt, in der Sekunde, weil ich dachte, das ist echt so ein kackblöder Ätzfilm.
Ja, wo du gerade gesagt hast, aufgeregt. Also ich habe Chantal noch nicht geguckt, werde ich noch nachholen. Aber was ich gehört habe von Kolleginnen und Kollegen ist halt auch, dass sie nicht den Fehler machen, und da sind wir auch bei, wie darf Humor sein, den Fehler machen, der mich beim dritten Teil von Fuck You Goethe wahnsinnig auf, denn der Film hat mich wirklich geärgert, weil ich fand den ersten Fuck You Goethe Film, fand ich wirklich nett, gut, und fand auch mit der Sprache, da ging das ja schon los. Und ich fand, das passte alles irgendwie bene. Teil 2 auch noch in Ordnung. Teil 3 sind sie aber dann in eine Richtung marschiert mit dem Humor, auch der, da haben einige Leute auch gesagt, das ist schon fast menschenverachtend, vielleicht, das ist vielleicht ein Tick zu weit, aber den ich sehr befremdlich und sehr falsch finde, einen falschen Humor, weil dort wurde Witze gemacht auf Kosten von Leuten, die große Probleme haben. Da wurde über Jugendliche Witze gemacht, die suizidale Gedanken haben, die Depressionen haben. Das ging in diese Richtung irgendwie. Und dann finde ich es wirklich verwerflich und auch falsch, sowas zu machen, irgendwie darüber Witze zu machen. Aber den Fehler oder diesen Weg haben sie, soweit ich jetzt jedenfalls gehört habe, bei Chantal ja nicht eingeschlagen irgendwie, dass das in diese Richtung geht.
Ja, ich finde, wie gesagt, die FSK, und das ist bestimmt auch kein leichter Job, ne? Freiwillige Selbstkontrolle, aber es gibt nun mal auch genügend Menschen da draußen, die aufgrund einer FSK-Einschätzung Filme angucken oder Filme nicht angucken. Und wenn du dir mal die Historie anguckst, ist ja immer wieder die Diskussion, auch bei Disney-Filmen, ne? Also Familienfilme, wo es ja meistens auch um den Tod eines wichtigen, einer wichtigen Bezugsperson geht, der Eltern oder wem auch immer. Man das aber durch Animation oder Zeichentrick natürlich aus dem Kontext in eine andere Ebene setzt. Aber es gibt, finde ich, auch Filme, die wirklich extrem gruselig sind. Und das ist ja auch eine lange Diskussion, die es auch gab bei Star Wars, ne? Also der erste, der vierte Teil ist ja ab 6, alle anderen sind ab 12. Ich glaube, auch da muss man sich mal überlegen, wie in vielen Dingen gesellschaftlich, dass man diese Dinge oder diese Attribute oder diese, sag ich mal, Messwerte neu definiert. Also, dass man die in die heutige Zeit aufnimmt. Also, was ist denn, also Kinder werden ja immer mehr Dingen ausgesetzt, wir ja auch durch die sozialen Medien. Da gerät das ja komplett außer Kontrolle. Aber wenn es etwas gibt, das Dinge einschätzt, dann muss man, finde ich, da auch die Parameter neu setzen. Oder sehe ich das wirklich?
Nee, du hast total recht. Also was der FSK ja auch oft vorgeworfen wird, ist, dass die halt ihre Entscheidung mit einem kommerziellen Fundament halt irgendwie auch treffen. Also das ist halt, wie du gerade auch sagtest, ne, wenn es um Familienfilme geht oder wenn es darum geht, dass ein Film kommerziell besonders erfolgreich sein kann, dass FSK eher herabgesetzt wird, um natürlich irgendwie mehr Leute noch in die Kinos zu locken, obwohl vielleicht eine höhere Ansetzung irgendwie angemessen gewesen wäre oder so. Und andersrum ist ja der Aufschrei immer groß, ne, wenn dann irgendwie FSK ein bisschen höher gesetzt wird, dass alle sagen, es ist Zensur, ne? Und du verwirkst oder ja, dadurch das Recht eines Films, irgendwie eine breitere Zielgruppe zu erreichen.
Also ich finde, eine Empfehlung ist wichtig, nur die muss neutral gefällt werden und darf nicht angreifbar sein durch das, was du jetzt gerade gesagt hast.
Ja, was ich noch total spannend fand in dem ganzen Kontext ist, dass die Prüfer und Prüferinnen der FSK das alles ehrenamtlich machen. Also das ist pro bono, ja, sozusagen. Und ich sag mal, die Einstellungskriterien sind auch so, dass du entweder dich mit Kindern und Jugendlichen auskennen musst oder Psychologie studiert hast oder Medienwissenschaft oder was Vergleichbares. Also du musst auch nur einen Aspekt erfüllen und nicht quasi eine Schnittmenge aus.
Aber dann muss man an dieser Stelle erstmal sagen, vielen Dank an alle, die bei der FSK das freiwillig mitmachen. Trotzdem vielleicht von uns einfach mal als konstruktiver Kritikpunkt: Man muss diese Parameter anpassen, ne? Wie sich die Gesellschaft entwickelt, vor allen Dingen, wie sich der Konsum auch entwickelt. Auf der anderen Seite wissen wir auch, dass die Spielerfinder von Fortnite Kinderpsychologen anstellen, um herauszufinden, was triggert die, was löst sozusagen ein Suchtverhalten im positiven Sinne für die Spielehersteller aus.
Oh,
also muss man vielleicht auch da bei der FSK sich irgendwann mal fragen, zum Schutz müssten da Leute sitzen, die das nicht nur freiwillig machen, sondern dafür auch bezahlt werden. Und zwar entsprechend der Arbeit, die sie da investieren, damit es da einfach auch vielleicht eine klarere, neutralere Orientierung auch für uns alle gibt. Ne? Also weil beeinflussbar ist ja nicht nur Gewalt, also deswegen auch von die Diskussion bei Rentierbaby, sondern auch der psychologische Aspekt, auch die Sprache, auch das Verhalten, das, was du gerade gesagt hast, ne? Also ist das im politischen, gesellschaftlichen Kontext überhaupt machbar? Ist das menschenverachtend? Stellt das bestimmte Zielgruppen? Und es soll sowas ergeben, ne? Also das ist ja auch Kunst. Es kann, darf ja alles geben, aber dann muss es vielleicht auch mit dem nötigen Hinweis dazu bedacht werden.
Absolut.
Ja.
Gut. Aber
es geht weiter.
Es geht weiter. Wir haben noch einige Themen auf dem Zettel. So ein paar News würde ich gerne mit euch noch durchgehen.
Sehr gerne.
Erstmal eure Meinung dazu, dass Quentin Tarantino sein Film The Movie Critic, sein letzter Film, der angekündigte letzte Film von Quentin Tarantino, niemals in die Kinos kommen wird, weil er das Projekt eingestampft hat.
Ja, also ich finde, da gibt es zwei Seiten zu dieser Medaille. Ne? Also er hat ja schon, Brad Pitt sollte ja mitspielen. Leo hat ja gesagt, er würde eventuell mitspielen. Paul Thomas Hauser sollte die Hauptrolle spielen. Er hat es groß angekündigt. Nummer eins hat er gesagt, das ist sein letzter Film, den er macht. Das erhöht natürlich auch den Druck auf jemanden, der in vielerlei Hinsicht ja auch Filmgeschichte geschrieben hat. Und bekannt dafür ist, dass seine Drehbücher ja anders sind als das, was man normalerweise sieht. Und dann hat er relativ früh auch veröffentlicht, worum es geht. Den Filmtitel, also hat er nicht gesagt, worum es geht, aber hat gesagt, The Movie Critic. Und dann haben wir auch drüber diskutiert und haben gesagt, da werden jetzt alle Stars Schlange stehen. Alle wollen in dem letzten Quentin Tarantino-Film mitspielen. Es gab dann auch vor Monaten noch Gerüchte, ob Bruce Willis nochmal so ein Cameo kriegt, ne, um ihn auch zu würdigen im Kontext von Pulp Fiction. Ich glaube, dass der vielleicht einfach irgendwann eine Schreibblockade gekriegt hat und gemerkt hat, er fährt in eine Einbahnstraße. Ich finde es ja nicht schlimm. Er soll nur weiter Filme machen. Darüber würde ich mich ja freuen.
Und das wird er ja. Deshalb, ja. Ich habe auch gelesen, dass viele sich jetzt darüber aufgeregt haben. Dass
warum?
Habe ich auch nicht verstanden. Warum? Ich finde die Entscheidung zu sagen, das ist doch nicht das Richtige, finde ich cool. Also ich finde das eigentlich in einer Zeit, wo mein Gefühl ist, dass viel zu viel Schrott auch produziert wird, einfach damit man Content hat, damit irgendwie was rauskommt, finde ich es eigentlich umso bemerkenswerter, wenn ein Filmemacher wie Quentin Tarantino sagt, so, ich hatte diese Idee, diesen Film zu drehen und ich hatte auch eine Vision davon, aber jetzt habe ich ein bisschen drüber nachgedacht und dran gearbeitet und ich merke irgendwie, das ist doch nicht das Richtige. Ich will doch lieber, und gerade wenn es mein letzter Film ist, ich will doch irgendwie mit was abtreten, also zumindest filmisch dann abtreten, was irgendwie so einen Knall hat irgendwie und besonders ist. Finde ich völlig legitim.
Finde ich auch total. Und bevor er sich da verzettelt, ne, soll er es einfach canceln, denn er hat ja irgendwie mehrfach schon am Drehbuch rumgejoggert, ne, und es immer wieder neu geschrieben und hier noch was verändert und da noch und so. Und wenn man dann einfach merkt, und ich meine, es ist sein letzter Film, da musst du ja ein gutes Gefühl dabei haben, da musst du ja genau wissen, wohin du willst und so, dass das alles irgendwie nicht gegeben ist oder dass es eben doch nicht die richtige Geschichte oder das richtige Projekt ist, weg damit.
Ja, aber auf der anderen Seite, wenn er sagt, ich will jetzt Taubenzüchter werden, ich mache keine Filme mehr, das ist doch völlig egal. Also, wer sind wir? Also klar haben wir Bock. Er hat tolle Filme gemacht. Klar habe ich Bock auf noch einen und noch einen und noch einen Tarantino-Film. Aber wenn er keine Lust mehr hat, und er hat ja gesagt, vor allen Dingen auch die Corona-Pandemie, ne, seine Kinder, seine Hochzeit, all das hat ihn ja auch dazu gebracht, zu merken, dass er in diesem Hamsterrad war. Dieser Druck, noch ein neues Ding zu schreiben, noch einen neuen Film zu machen. Und er meinte ja auch bei dieser Lesung letztes Jahr, ja, vielleicht schreibe ich einfach in Zukunft nur noch Bücher. Vielleicht genieße ich einfach, dass meine Kinder groß werden, ich die Zeit mit denen verbringen darf. Also er hat ja den finanziellen Druck nicht mehr. Er hat ja, sag ich mal, auch den Erfolgsdruck nicht mehr, weil er hat ja alles gewonnen und sozusagen auch die Filmgeschichte in Anführungszeichen neu geschrieben durch die Art von Film, die er macht. Er muss niemand mehr was beweisen. Also ich finde, ich sehe es genauso wie ihr. Wenn er keinen Bock hat, dann schreibt er in 2 Jahren den nächsten Film. Wenn er überhaupt gar keinen Bock mehr hat, dann macht er es nicht mehr. Wenn er sagt, ey, tut mir leid, ich drehe doch keinen 10. Film, ich drehe noch einen 11., 12. und mache zwischendurch seinen FSK 18 Star Trek Film, von dem er ja auch immer
spricht. Genau, genau.
Dann soll er das machen.
Das wäre spannend.
Aber es gibt ja dieses psychologische Phänomen, ich glaube, es heißt Sunken Cost Fallacy, dass du, während du was machst, schon merkst, dass es falsch ist, aber weil du schon so lange das machst, denkst du, du musst dabei bleiben. Also ganz simples Beispiel, du stellst dich im Supermarkt an eine Schlange an und dann stockt es und stockt es und stockt es und du überlegst die ganze Zeit, in eine andere Schlange zu wechseln und machst es aber nicht, weil du denkst, du stehst jetzt schon so lange hier in der Schlange, das muss sich ja jetzt auch irgendwie lohnen oder so.
Geil.
Und das ist total gut, dass er diesem Phänomen nicht auferlegt. Ne? Sondern dass er da die Reißleine zieht.
Genau, und das ist ja auch nicht das erste Mal, dass er sowas macht. Also er hat bei The Hateful Eight, der war auch zwischendurch mal eingestampft. Und dann ist dann erst Jahre später, hat er das Projekt nochmal wieder neu angeschoben irgendwie und gesagt, ich weiß nicht, was sich da, ich habe nicht mit Quentin drüber sprechen können bislang, ich weiß nicht, was sich da verändert hat, muss er mir demnächst mal erzählen. Er hat es dann doch noch gemacht. Und vielleicht kommt The Movie Critic ja doch nochmal irgendwie.
Ja, aber The Hateful Eight hätte er sein lassen können.
Oh, so schlecht fand ich den.
Nee, aber ich
fand
ihn nicht.
Vielleicht ganz gute Überleitung zu einer anderen News irgendwie und auch zu den verschlungenen Wegen, die eine Filmproduktion nehmen kann. Weil das ist wirklich, da müssen wir kurz drüber sprechen, weil es mich so freut und ich das in einem der letzten Podcasts, wo wir über Biopics und über das Amy Winehouse Biopic gesprochen haben und darüber philosophiert haben, was wir uns wünschen. Martin Scorsese hat diesen Podcast gehört und hat meinen Wunsch erhört, dass dass es ein Biopic über Frank Sinatra geben soll. Und weil er hat jetzt verkündet, dass sie wohl in der Planung sind, das zu machen, die Geschichte von Frank Sinatra zu erzählen, mit in der Hauptrolle, wer ahnt es, Leonardo DiCaprio.
Ja, finde ich aber ehrlich gesagt, wenn du dir Leo anguckst und Frank, perfekt.
Ja perfekt. Und in der weiblichen Hauptrolle Jennifer Garner. Und ich hoffe so, ich bin Scorsese-Fan, ich bin Leonardo DiCaprio-Fan und ich bin vor allem ein Frank Sinatra-Fan. Ich hoffe, dass dieses Projekt wirklich an den Start geht und wirklich kommt, weil es ist nämlich nicht, fand ich sehr, sehr spannend, es ist nicht das erste Mal, dass Scorsese das plant. Er hat 1998 das erste Mal, das war also zum Todeszeitpunkt von Frank Sinatra, hat er das erste Mal geplant, nicht Sinatras Leben zu verfilmen, sondern das von Dean Martin, der mit Sinatra und Sammy Davis Jr. zusammen zum Red Pack gehörte. Und er hat damals sich, glaube ich, die Biografie von Nick Toschi, kann ich jedem nur empfehlen, das ist wirklich eine großartige Bio, die hat er zum Vorbild genommen und die wollte er verfilmen mit damals Tom Hanks als Dean Martin. Und ihr kommt niemals drauf, wen er für Frank Sinatra im Cast hatte. John Travolta. John Travolta sollte Frank Sinatra spielen. Das Ding ist dann nie an den Start gegangen, weil es Terminschwierigkeiten gab erstmal. Und das andere Spannende war, dass Warner zu dem Zeitpunkt Steven Soderberghs Ocean's 11 an den Start gebracht hat, dass sie eine Neuverfilmung von diesem Red Pack-Film. Und damals hat Scorsese gemacht, oh, das ist zu viel Sinatra und das haut alles nicht hin. Und dann haben sie es sein lassen. Dann hat er 2009 neuen Anlauf genommen, dann aber wirklich das Leben von Sinatra zu verfilmen, ist dann aber gescheitert, weil die Familie von Sinatra, allen voran, wie heißt sie? Tina Sinatra, ne? Das ist die Tochter. Heißt doch Tina, oder? Wir müssen mal eben gucken. Ja, Tina Sinatra. Die haben ihr Veto eingelegt, weil Scorsese nicht nur den Sänger und Superschauspieler Sinatra darstellen wollte, sondern auch die dunklen Seiten von ihm, die gewalttätige Seite, seine sexuelle Seite, seine Verbindung zur Mafia vor allen Dingen, die ja in vielen Biografien auch so angerissen werden, aber nie so hundertprozentig so rausgearbeitet worden sind. Das wollte Scorsese alles da reinpacken und das wollte die Familie Sinatra nicht. Die haben dagegen angesagt, sie wollten wirklich eher so ein was ganz Positives, mehr über die Musik gespielte Ding machen. Deshalb ist das Ding damals auch, Scorsese hat irgendwann gesagt, so, wir kommen da nicht zusammen, ich ziehe jetzt den Stecker und jetzt gehen wir woanders hin. Und jetzt sind sie wieder
bei derselben Storyline?
Wieder bei derselben Storyline.
Aber finde ich ja auch richtig, haben wir ja schon bei Back to Black lange drüber gesprochen und vor allen Dingen jetzt auch mit dem Michael Jackson Biopic. Was erzählst du, ne? Und was erzählst du nicht? Und vor allen Dingen, wir finden ja alle, dass Leo die Bestbesetzung ist, aber auch da wieder in Anlehnung an Back to Black, singt er denn dann auch? Weil das hat er jetzt bisher also nicht, dass ich jetzt wüsste,
nee, das
gar nicht getan. Ja, also singt er oder macht er das? Aber dieses ganze Rat Pack, ne, auch Sammy Davis Jr. und Dean Martin, diese ganze Geschichte, Las Vegas, diese Gesangseinlage, auch wenn Dean Martin immer mit seinem Whiskyglas und Zigarre auf die Bühne gekommen ist und die da standen. Was, also es ist wirklich unfassbar und auch die Filme, in denen er mitgespielt hat. Also
und auch ästhetisch wird das total super aussehen. Ne? Also auch die ganzen Looks, das ganze Setting oder so, das wird richtig, richtig toll. Ich muss einmal kurz sagen, es ist Jennifer Lawrence, die mit Leonardo DiCaprio spielt und nicht Jennifer Garner.
Oh Gott, ja. Dann habe ich danke, Anja. Das war, du hast völlig recht. Jennifer Lawrence, da bin ich mit den Jennifers durcheinander gekommen. Irgendwie zum Glück nicht Jennifer Lopez gesagt. Das wäre ja noch schlimm. Jennifer Lawrence ist, glaube ich, auch die bessere Wahl als nichts gegen Jennifer Garner, aber in dem Zusammenhang irgendwie glaube ich, dass Jennifer Lawrence besser passen wird. Und ich wage mal den Tipp, Steven, dass DiCaprio nicht selber singen wird. Ich glaube, dass sie einen Angang wählen werden, ähnlich wie es bei Bohemian Rhapsody gewesen ist. Und vor allem, so hört es sich zumindest momentan an. Es geht ja gar nicht so sehr um die Musik und die Auftritte, sondern um dieses Leben drumherum mit seiner Familie und wie gesagt, diese Mafia-Verbindung.
Aber dazu müssen wir noch mal eine Sache sagen. Ne? Ich habe es jetzt mal nachgeguckt. Martin Scorsese ist 82. Ne? Oder wird 82, warte mal ganz kurz, muss ich gleich mal gucken. Er wird 82 und er hat 25 Projekte in der Pipeline. 25. Ne? Also das kann man bei IMDb, der Internet Movie Database, immer ganz cool sich angucken. Also 25 Projekte und da muss man natürlich auch sagen, das ist ja genauso wie ein er will noch was über Roosevelt machen, er will noch eine Fortsetzung von Gangs of New York machen, er will ein Biopic über Grateful Dead machen. Also der hat so viel drauf und Clint Eastwood und James Cameron hat das ja mal im Interview gesagt. Ne, alleine diese Avatar-Filme jetzt Teil 3, 4, 5 und 6. Er sagt, jeder Film dauert 3 bis 4 Jahre, ne, zwischen... Es sei denn, du machst das Back-to-Back, aber egal. Die Zeitspanne sind ja immer 10 bis 12 Jahre. Auch Clint Eastwood hat es gesagt. Das war auch die Diskussion, die wir bei Tom Cruise hatten. Ne? Wohin geht seine Karriere? Kann er jetzt Mission Impossible noch weitermachen? Oder was will der eigentlich? Da frage ich mich natürlich immer, wie will der das schaffen alles? Also ich würde mich freuen über ein Frank Sinatra Biopic von Scorsese, vor allen Dingen, weil der die Zeit ja auch kennt.
So, ne? Ist es.
Also das kennt ja bald gar keiner mehr, die jetzt in Zukunft hinkommen. Deswegen brauchst du ja jemanden, der die auch getroffen hat und sowas, ne? Aber
ich glaube, dass er, wenn es wirklich weit geht, deshalb habe ich das auch diese ganze Historie nochmal erzählt, wenn es jetzt wirklich dazu kommen sollte, er viele andere Sachen erstmal canceln wird, weil ich glaube, an diesem Projekt sein Herz auch so ein bisschen hängt.
Ja. Ich glaube, das wäre auch nach Killers of the Flower Moon, war ja auch ein Herzensprojekt, der ist ja auch untergegangen, jetzt leider Gottes im Kontext all der Preisverleihung. Ich glaube, dass Scorsese auch nochmal richtig einen hinpacken möchte, ne? Der will einfach nochmal, und ich glaube, Leo ist auch perfekt jetzt dafür. Jennifer Lawrence natürlich auch. Also da kommen zwei wirkliche Schwergewichte in Sachen Schauspielerei zusammen.
Ich hoffe nur, dass Leonardo DiCaprio nicht am Ende so ein Dealbreaker wird, weil das hat Tina Sinatra, da hat man jetzt schon befragt, wie sie dazu steht. Und sie hat sich so ein bisschen nebulös, aber offen dazu geäußert. Was sie aber wohl gesagt hat, ist auch, dass wenn das also kommt, ihre Lieblingsbesetzung für Frank wäre George Clooney.
Ja, ich meine, George Clooney hat ja auch viel, ne? Der hat ja auch Ocean's 11 wiederbelebt. Aber der ist zu alt.
Würde auch, ja, ich finde, ja, er würde auch da rein.
Es sei denn, du setzt ihn in ein höheres Alter. Du kannst ja auch so eine Reminiszenz machen an das Leben, aber dann brauchst du einen jüngeren. Und ich habe keinen Bock, bitte, und das, ne? Wie hieß dieser Ads-Film, den ich ja so grauenhaft finde, von Scorsese mit Joe Pesci, Al Pacino und Robert De Niro.
Goodfellas ist nicht mit Al
Pacino. Nein, das ist doch hier, der bei Netflix lief, dieser 3,5
Stunden. Ach, The Irishman.
The Irishman.
Ja, der
wo sie per CGI die ganzen alten Männer, die alt sind, einfach wieder jung gemacht hatten, das ist einfach
das ist voll Banane.
Nicht.
Und es bringt dich so raus, ja. Kannst du gar nicht mehr folgen, weil du nur noch irgendwie auf dieses Gesicht guckst und denkst, was da alles falsch dran ist.
Nach all den ganzen vorher Mafia-Filmen, die Scorsese gemacht hat, waren, glaube ich, einfach da die Erwartungen zu hoch auch. Also ich war auch total enttäuscht.
Ich habe den in 3 Etappen gesehen und ich bin immer noch genauso wie Babylon, hier Babylon mit Brad Pitt und Damien Chazelle-Film. Alle loben den ja über den Klee. Ich finde die beide immer noch total kacke. Sag ich ganz offen. Aber du willst bestimmt Songs auf die Playlist packen.
Genau. Ich einfach schon mal als Vorfreude auch so ein bisschen auf dieses Biopic. Und er ist in vielen Filmen drin gewesen. Von Frank Sinatra, den Song Fly Me to the Moon. Ist übrigens auch auf dem Soundtrack oder auch in der Serie Fallout ist es auch mit drin. Ein wunderschöner Song und macht mir schon ein bisschen Lust weiter auf diesen Film.
Toll.
Ja, das war eine schöne Runde. Liebe Grüße an Porsche nochmal, ne?
Richtig auch.
Und du, Tim, zieh dich an und leg dich hin. Und wir hören uns nächste Woche wieder.
Bis denn. Viel Spaß, Leute.
Tschüss.
Wiederhören.
Kino oder Couch wurde euch präsentiert von unserem Kinopartner Sinistar.